Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Dennis Hager, Senior Manager Sales und Business Development bei TerraOne. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Transformation unseres Energiesystems und arbeitet heute daran, Batteriespeicher schneller und effizienter in den Markt zu bringen, mit einem klaren Fokus auf praxisnahe Lösungen für die Energiewende. In dieser Folge sprechen wir über einen oft übersehenen Hebel, den Speicherausbau an bestehenden Wind- und Solarparks. Denn dort sind Infrastruktur, Netzanschluss und Genehmigungen bereits vorhanden. Die zentrale Frage heute ist, warum nutzen wir nicht konsequent das, was schon da ist? Dennis, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Wir haben im Vorfeld ja schon kurz darüber gesprochen, dass du ja die Energiewirtschaft an verschiedenen Stationen schon kennengelernt hast. Skizzier mal kurz deinen Weg. Wie bist du zu TerraOne gekommen? Wo warst du da überall schon vor im Einsatz?
Okay, also da kann man jetzt natürlich ganz weit zurückgehen. Beginn des Studiums 2019, meine erste Erfahrung bei der WMF AG, kennt man vielleicht, wenn man in der Küche mal
Ja,
schaut, wo seine Töpfe
natürlich.
und Pfannen herkommen.
In Geislingen direkt, oder wo warst du da?
Da bin ich geboren, genau.
Ach, was. Wir sind ja beim Werksverkauf regelmäßig, weil meine Schwiegermutter kommt aus Heulbach, das ist auch da die Ecke so grob da unten in Baden-Württemberg. Ach, das ist ja spannend. Das heißt, aber WMF hat erstmal nichts mit Energie zu tun oder gab es da schon Energielink tatsächlich?
Die WMF, der Campus ist da ja über 100 Jahre gewachsen, 150 Jahre, 170 sind es wahrscheinlich heute. Und die WMF betreibt ein großes Gaskraftwerk auf dem Campus, das sie wärmegesteuert fahren. Für eben die Prozesswärme in der ganzen Fertigung, die jetzt früher noch sehr, sehr groß war, heute leider nicht mehr so groß ist. Und deswegen gab es großes Team, das eben für das Kraftwerk und für das Energiemanagement vor Ort zuständig war. Und dort habe ich im Prinzip mein erstes Bachelorstudium als Werkstudent und dann auch meine Abschlussarbeit zum Thema Energiemanagement 50.001 geschrieben, was dann so meine erste Berührung war mit dem Thema Energie. Ich habe Energiemanagementsysteme studiert, also eher auf den Strommarkt fokussiert, wenig mit Physik und wie entsteht Energie eigentlich. Habe dann dort aber gemerkt, wenn man wirklich mit dem Thema Energie arbeiten will, dann muss man auch verstehen, wo kommt die Kilowattstunde eigentlich her.
Ja.
Und habe dann in Köln im Prinzip nochmal erneuerbare Energien studiert. Und das war dann mein tieferer Einstieg in die Themen Photovoltaik, Wind, Biomasse etc.
Okay, spannend. Tausend
Genau.
Fragen kommen schon im Kopf hoch. Also erstmal die Eingangsfrage, die 50.000, also das Energiemanagementsystem.
Genau.
Hast du das Gefühl gehabt, dass es wirklich das Unternehmen strategisch nach vorne gebracht hat? Weil das hoffe ich ja immer, wenn so ein Energiemanagement durchgeführt wird. Oder war es mehr so ein Abarbeiten einer Norm, sicherstellen, dass man das Zertifikat bekommt, um damit im Grunde die Vorteile bei der Rentenversicherung, in Anführungszeichen, zu erreichen?
Da will ich jetzt niemanden bei der WMF auf die Füße treten, aber als ich dort war, wurde es im Prinzip eingeführt und der ist jetzt schon lange her. Der Hauptgrund damals war, glaube ich, die WMF ist oder war, also war auf jeden Fall, ist vielleicht immer noch einer der großen Energieverbraucher, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber hatte im Prinzip dadurch, dass sie so große Mengen an Energie, Strom und Gas eingekauft haben, vor allem Strom auch, wurden die quasi zu sehr, sehr großen Teilen von den Netzentgelten befreit. Und irgendwann war die Voraussetzung eben dieses Energiemanagementsystem. Und das hat der WMF, glaube ich, schon gut weitergeholfen, weil das auch der erste Moment war, wo dann tatsächlich auch gemessen wurde, wo fließt die Energie überhaupt hin. Was dann später daraus geworden ist, die Ableitung der Maßnahmen daraus, da habe ich jetzt keine Einblicke mehr. Es hat aber auf jeden Fall geholfen zu verstehen, wo geht alles hin. Das ist dann die Grundlage natürlich, um Maßnahmen abzuleiten. Der Grund, der ursprüngliche, war dann aber, glaube ich, doch die Vergütung der Netzentgelte, das einen sehr, sehr großen monetären Vorteil natürlich darstellt.
Ja, weil tatsächlich, also ich arbeite gerade an so einer Masterclass für die Haufe-Akademie, die ja in vielen deutschen Unternehmen unterwegs ist, und da habe ich auch einen Kollegen dabei, der explizit Experte für diese Zertifizierung nach der 50.001 ist, und er hat tatsächlich auch immer dieses Feld, dass er sagt, okay, es gibt die Unternehmen, die reißen das einfach nur runter, damit die Norm erfüllt wird, fertig. Und dann gibt es die Unternehmen, wo er dann merkt, okay,
die kommen damit zum ersten Mal in Kontakt und merken zum ersten Mal, ey, das ist ja wirklich ein Thema für uns und stellen im Grunde dann im Laufe der nächsten Monate, Jahre alles in Frage, gucken nochmal bei allem unter die Steine drunter, was man da ändern kann. Und da macht es tatsächlich was richtig mit der Unternehmensstrategie. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Das heißt, das kann auch passieren bei WMF, habe ich jetzt aus der Antwort herausgehört. Was ja auch völlig okay ist. Man muss ja nicht sofort an Tag 1 schon alles ändern. Cool.
Also ich war dort, ich habe den Bachelorabschluss, den hatte ich 2014 gemacht. Das heißt, die Themen waren aktuell 2011, 2012, 2013, ist schon ein paar Jahre her. Damals war es noch eine andere Welt, ne? Wir hatten noch günstiges Gas. Ich kann mich erinnern, das kam für ein paar Cent bei der WMF an. Da war dieses ganze Thema, glaube ich, noch nicht so präsent von wegen, okay, wir müssen jetzt nochmal 5% einsparen, weil das wirklich Kosten sind. Ist lange her. Da hat sich viel geändert seitdem.
Glaube ich sofort. Das heißt, und in Köln, das war dann nochmal Hardcore-Technik eher so ein bisschen, was ihr da vermittelt. Ja. Aber das war schon der Master dann. Also das heißt.
Nee, ich habe tatsächlich einen zweiten Bachelor gemacht.
Ach, das ist ja spannend.
Weil ich hatte dann die Wahl, mein erstes Studium war kaufmännisch. Das heißt, ich habe mir Strommärkte angeschaut, wie funktioniert die Apex und so weiter und so fort. Mhm. Habe dann aber bei der WMF gemerkt, wenn es wirklich darum ging, okay, hier steht ein Kraftwerk und es gibt eine Leitung vor Ort, damit ich damit nicht viel anfangen konnte. Und das sehr, sehr herausfordernd war. Vor allem alle Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, waren natürlich Elektrotechniker, ne? Die haben eine völlig andere Sprache gesprochen als ich. Und bei mir war es dann so, ich hatte dann die Wahl zwischen, ich mache nochmal das Grundstudium Bachelor, weil ich natürlich ECTS-Punkte in irgendwelchen technischen Sachen brauche und steige dann in den Master ein, oder ich mache einfach nochmal komplett den Bachelor. Habe mich damals dann für nochmal komplett Grundlagen entschieden. Das war eine TH Köln, ist ein Maschinenbaustudiengang, also mit Mechanik, alle Themen, ne? Elektrotechnik von null auf. War sehr, sehr spannend. Und ja, das ging dann auch nochmal 7 Semester. Mhm. Und da bin ich dann wirklich eingestiegen, okay, wie ist auch eine Photovoltaikzelle aufgebaut, die Dotierungen, die verschiedenen, also wirklich tief, tief rein. Nutze ich heute auch nicht mehr so oft. Aber ist dann halt das Grundlagenstudium. Wir haben uns aber, was sehr, sehr viel hilft, natürlich sehr viel mit dem EEG auseinandergesetzt. Wie projektiert man eigentlich so einen Windpark? Wie projektiert man so einen Park? Das hilft heute ein bisschen. Diese Grundlagenphysik verhilft fürs Verständnis, aber nutze ich heute tatsächlich nicht mehr so sehr. Mhm. Genau. Und da bin ich dann wirklich in diese, noch tiefer in die Energiewende eingestiegen. Und wie organisieren wir das in Deutschland eigentlich mit dem Ausbau hier?
Okay, cool. Genau. Ich sehe gerade, ich habe parallel mal LinkedIn aufgemacht, du hast ja echt viele Stationen gehabt. Wir hatten eine Parallele tatsächlich. Ich war auch mal eine Zeit lang in Mexiko, aber nicht bei VW, sondern ich war bei Daimler Chrysler tatsächlich. In Chrysler war es in Mexiko. Wie bist du da hingekommen? Weil ich sehe VW auch in Mexiko.
Genau, du siehst ja auch, da war ich nur sehr kurz. Damals war das Thema. Die wollten das Werk, das ja in Puebla steht und für den amerikanischen Markt produziert, auch Richtung CO2-Neutralität voranbringen. Mhm. Das fiel dann aber, ich hatte dann die Stelle, bin dann auch nach Mexiko, und das fiel dann ungefähr mit dem Thema Dieselskandal zusammen, um die Zeit. Mhm. Das heißt, das Projekt, für das ich kam, diese CO2-Neutralität des Werks, wurde erstmal ein bisschen pausiert, wenn man vieles aufarbeiten musste. Und ich hatte dann nicht besonders viel zu tun, ne, weil kein Projekt, und habe dann aber auch nach 2 Monaten abgebrochen.
Okay.
Hilft mir aber jetzt im Nachhinein, denn die Station danach, also das war dann mein Pflichtpraktikum, die Station danach, wo ich dann reingerutscht bin, war bei Nextkraftwerken. Und das ist natürlich super spannend, nochmal zu verstehen. Im Jahr 2019 war das, ne, also auch schon mal 7 Jahre her. Okay, hier wird tatsächlich Strom gehandelt, hier sitzen Trader. Ich war in der Präqualifizierung für Biogasanlagen. Das heißt, es hilft heute auch zu verstehen, wenn man auch an die Ringelenergie von Batterien denkt. Das heißt, dieser Weg zu TerraOne ist eigentlich eher, ne, wie das halt vielleicht für viele Studenten so ist, man stolpert vom einen ins andere, und irgendwie hat das jetzt alles am Ende aufeinander aufgebaut, und die Wege gingen dann doch alle in die ähnliche Richtung, und man hat ein bisschen mal links gekreuzt, mal rechts gekreuzt. Hilft heute alles. Also bei mir, ich weiß nicht, ob es das Glück war, dass alles so zusammengefallen ist, aber auch meine Station bei bei 1,5 Grad vor TerraOne hilft natürlich sehr, wenn man heute mit PV-Projektierern spricht, wenn man dieses auch für 1,5 Jahre gemacht.
Ja.
Genau.
Also Steve Jobs sagt ja auch, du musst am Ende ja nur diese Punkte verbinden in
Ja,
deiner
genau.
Lebenslinie und dann erkennst du ja, was im Grunde das ist, was dran ist. Und ich bin ja auch der Meinung, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das heißt, überall, wo du warst, das nimmt dir ja keiner mehr. Auch in Mexiko, auch wenn es nur 2 Monate waren, du hast eine andere Kultur kennengelernt, hast gemerkt, okay, aha, das ist, also ich, für mich war es ein Schock. Ich war ja norddeutscher Landwirt, der da im Grunde dann nach Mexiko geschickt worden ist. Da sind kulturelle Welten aufeinander geprallt. Und dann mit Pünktlichkeit und so. Und die sagen, ja, Manjana ist auch noch ein Tag. Ich dachte, nein, das wollen wir heute klären. Und das war schon ein Thema. Du hast dann noch eine spannende Station, die ich nicht kenne, dazwischen, wobei ich weiß gar nicht, ob die auch mit Energie zu tun hat. Live, ich weiß gar nicht, wie die richtig aufgeschrieben, Lift die H2,
Lift
hat das schon was
H2.
mit Wasserstoff zu tun, oder täuscht das?
Genau, ne? Das war, als ich dann durch war, bin ich in die Wasserstoffwelt auch mal kurz reingeschnuppert.
Okay.
Hab davor schon ein halbes Jahr bei, hatten wir auch gerade schon gesprochen, Becker Büttner Held in der Wasserstoff-Consulting in Köln war ich dort. Und Lift gibt es heute noch, ist ein Ingenieurbüro für Wasserstoffinfrastruktur. Macht heute nicht mehr genau das, was es damals gemacht hat. Also wurden dann auch 2021, glaube ich, gegründet. Da bin ich ja dann auch mit rein. Und die Grundidee, und die ist immer noch super spannend, Lift wurde gegründet von 6 Shell-Managern. Und Anglo-America ist, glaube ich, einer der Top 3 großen Bergbaukonzernen der Welt. Und die haben ja diese großen Muldenkipper, die man so kennt, ne? Die 300, 400 Tonnen Last aus der Mine rausholen in Südafrika und sonst wo auf der Welt. Die müssen natürlich auch dekarbonisiert werden. Und die Batterie war in dem Fall keine Option, weil die Nutzlast muss natürlich hoch sein. Das heißt, wenn ich eine große Batterie habe, muss ich irgendwas kleiner machen. Und da war eben der Way to go Wasserstoff. Das war auch relativ schnell profitabel. Denn die Minen sind ja irgendwo mitten im Nirgendwo. Das heißt, das Benzin dorthin zu bringen, war sehr, sehr teuer. Ist aber irgendwo mitten in der Wüste. Das heißt, vor Ort Strom zu produzieren, war sehr günstig. Und jetzt war das Projekt eben, okay, wir stellen da eine große PV-Anlage hin, Elektrolyseur, eine große Tankstelle und tanken das dann alles in den Muldenkipper. Und genau, Lift war eben das Unternehmen, das mit Anglo zusammen machen wollte, wurde auch extra dafür gegründet. Und ja, das Ganze lief für 2 Jahre. War super spannend. Also Produktentwicklung, neue Tanks, dieser Muldenkipper wurde von einem anderen Unternehmen, First Mode, wurde mittlerweile von Cummins, glaube ich, gekauft, entwickelt. Also die haben im Prinzip den Muldenkipper umgewidmet, haben da Tanks reingepackt und Lift hat die Wasserstofftankstelle und die Infrastruktur drumherum gebaut. Das war die Idee. Das ging dann leider auseinander, weil irgendwann die Muldenkipper nicht mehr mit gasförmigem 700 Bar Wasserstoff betankt werden sollten, sondern mit Flüssigwasserstoff.
Okay.
Lift ist aber voll in der Gaswasserstoffwelt und hat gesagt, wir glauben nicht an flüssig. Und so haben sich die Wege dann getrennt. Und jetzt, genau, hat sich das ein bisschen aufgelöst. Lift Inc. in den USA wurde dann verkauft. Lift in Deutschland gibt es heute noch genauso als Lift H2 GmbH. Und baut jetzt hier nach wie vor Wasserstoffinfrastruktur. Das neueste Projekt ist, die bauen jetzt eine Tankstelle für die Deutsche Bahn irgendwo in Südbayern. Genau, also die machen noch ihr Ding und treiben das Thema voran.
Okay, aber du hast für dich entschieden, dann nicht mehr voll in Wasserstoff reinzugehen, weil es ja auch, es war ja tatsächlich mal so,
Ja.
also in meiner Welt eine Blase, die sehr groß gemacht worden ist. Ich weiß gar nicht, wer am stärksten reingeblasen hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass auch tatsächlich unsere Bundesregierungen das Thema Wasserstoff sehr gerne, sehr intensiv gesehen hätten. Aber tatsächlich durch die immer billiger werdenden Batterien, dass wahrscheinlich irgendwann der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, weil im Grunde gemerkt wurde, ah verdammt, für viele Dinge ist ja die Batterie auf einmal doch wirtschaftlich und das war wahrscheinlich für dich auch der Impuls zu TerraOne oder in die Richtung zu gehen oder gab es da nochmal einen anderen Impuls, der dich dahin geführt hat?
Für mich der Hauptimpuls, ich bin ja dann zu 1,5 Grad. Damals, ich weiß gar nicht, wann der Wechsel war, 2024. Ich fand es ein bisschen anstrengend, rein mit Förderungen ein Unternehmen aufzubauen, ne? Das heißt, du bist natürlich 100% davon abhängig, was macht die Bundesregierung, ne? Was machen wir mit den Töpfen? Machen wir die kleiner, machen wir die größer? Und ja, ich habe dann für mich, ich habe dann mit 1,5 Grad Kontakt gehabt, auch ein super spannendes Unternehmen, da wurde ein neues Team aufgebaut, das PV, 1,5 Grad kennt ja jeder aus der Heartbeat-Welt, wir bringen die Vernetzung aller Verbraucher, alle großen Verbraucher in das Eigenheim und es gab dann noch ein zweites Business, das gerade gegründet wurde, das sich eben Photovoltaik auf Gewerbe- und Industriedächern anschaut oder ausrollt, das hatte 1,5 Grad noch nicht und eben langfristig die Vision hatte, von dieses Heartbeat-Konstrukt eben auch in die Industrie zu bringen. Ist ein bisschen komplizierter, aber genau, das war für mich, was mich immer so ein bisschen antreibt, ich wollte Dinge irgendwie immer mit aufbauen. War wahrscheinlich nie da, wo es wirklich skaliert ist, bis jetzt. Und genau, habe das dann gemacht für 1,5 Jahre, fand dann aber tatsächlich das Thema Photovoltaik nicht mehr ganz so spannend.
Okay.
Denn ja, ich kam aus dieser Wasserstoffwelt, es gab nichts, es gab Produktentwicklung, ne? Das war super interessant. Keiner wusste, was ist richtig, was ist falsch. Und ja, meine Erfahrung da jetzt in der PV-Welt nach 24, 25 Jahren, wo wir ja mit dem EEG wirklich viel, viel ausbauen, das ist halt, die reine PV ist halt ausentwickelt. Und ich habe das dann in Gesprächen mit Kunden immer gemerkt. Viele sehen PV auch als eher Commodity, ne? Am Schluss entscheidet der Preis. Das wird dem Thema, finde ich, nicht gerecht, weil es dann doch deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Aber in vielen Köpfen, und das will ich auch niemandem vorwerfen, ein Geschäftsführer im Mittelstand, der sich den ganzen Tag mit dem Umbau von Autos in irgendwelche Kühltransporter beschäftigt, für den ist das Thema PV eben, beschäftigt er sich mehr damit, wenn die Energiepreise teuer sind, ein bisschen weniger, wenn die Energiepreise nicht ganz so teuer sind.
Richtig.
Und dann am Ende ist es, ne, da liegen drei Angebote auf dem Tisch und es ist oft viel eine Preisgestaltung.
Weil es ehrlicherweise auch funktioniert, muss man zugeben. Auch der günstige Anbieter wird relativ sicher über 20 Jahre einigermaßen viel Strom vom Dach runterbringen.
Ja.
Deswegen ist es total nachvollziehbar, dass der Geschäftsführer, der, und du hast es so schön formuliert, sich dann weniger damit beschäftigt. Ich würde behaupten, der beschäftigt sich gar nicht damit, wenn die Energiepreise wieder günstig sind. Dass der natürlich das nimmt, was einfach für ihn das Zweckmäßigste ist und fertig.
Also
insofern total nachvollziehbar. Ich fand aber auch den Ansatz, den du eben beschrieben hast, dass man im Grunde das, was in den Häusern funktioniert, in die Industrie zu bringen, auch mega wichtig. Und gleichzeitig höre ich bei dir raus, du bist vom Typ her einfach jemand, der gerne Sachen aufbaut. Ich glaube, ich würde einfach stramm behaupten, wir können uns in 10 Jahren wieder unterhalten. Du hast gar keinen Spaß daran, irgendwas zu skalieren, was immer monoton ist, sondern du brauchst im Grunde immer das Neue, dieses, und das ist total in Ordnung. Es gibt andere Menschen, die sagen, nee, ich möchte nicht auf das leere Blatt starren, sondern ich möchte tatsächlich schon irgendwas haben, was funktioniert und es dann groß machen. Und das sind, glaube ich, manchmal so Anlagen, die in einem drin sind, die dann besser klappen. Und ich glaube, du bist so ein Neuentwickler. Aber erzähl doch mal jetzt bei TerraOne, was macht ihr denn da? Also was macht ihr mit den Batterien anders als andere? Weil wir haben jetzt ehrlicherweise im Podcast schon so 2, 3, 4 Gäste, waren alle männlich tatsächlich, gehabt, die sich mit Batterien beschäftigt. Was macht ihr anders bei TerraOne?
Genau, ne, das bringt mich dann zu meiner letzten Station, TerraOne, die da angeklopft haben. Und das ist einfach super spannend, was hier passiert. TerraOne ist im Prinzip vertikal integriert in diese Batterie-Wertschöpfungskette. Das heißt, ab der grünen Wiese Bauanträge, Fläche sichern, Netzanfrage stellen. Da beginnt TerraOne. Ne? Das ist das erste Team, das Development-Team, die wirklich durch Deutschland fahren. Mittlerweile fährt man da, glaube ich, nicht mehr so viel, sondern macht das alles über GIS-Systeme. Schauen sich, okay, wo sind die guten Flächen und sichern diese Flächen. Reichen Bauanträge ein, reichen Netzanfragen ein und entwickeln das Projekt im Prinzip bis RTB. Dann haben wir ein Projekt, das ist RTB. Dann haben wir im Prinzip
die nächsten Abkürzung beiden musst Teams. Du erklären. Ist es
Radar? Ready to build.
Also im Prinzip RTB. Hatte ich ATB?
RTB, genau.
Gut, ja.
Sorry. Gut. Genau, das Projekt ist dann im Prinzip ausführungsreif. Gut. Alles ist da, was man braucht, um dann wirklich Sachen bestellen zu können. Und genau, dann haben wir auch in-house ein EPC-Team und ein Finance-Team. Das heißt, das Finance-Team.
Moment, noch einen Schritt zurück, Dennis, zum ersten Schritt. Wir hören jetzt ja immer wieder tatsächlich, dass die sowohl Übertragungsnetzbetreiber als auch die Verteilnetzbetreiber ja unter dieser Last der Anfragen zusammenbrechen. Wie ist bei euch die Quote zwischen, ich sag mal, Erstanfrage gestellt beim Netzbetreiber und es passiert wirklich was? Das heißt, es kommt in die nächste Prozessphase. Ist das irgendwie 100 zu 1? Ist das 10 zu 1? Ist das,
Ja,
keine
also
Ahnung.
genau, ich muss darüber sprechen, also aus der Kollegensicht, ich beschäftige mich jetzt da nicht so viel mit, aber ich weiß, ich glaube, in Summe wurden 64 Gigawatt von TerraOne alleine irgendwann mal eingereicht und
Okay.
wir haben momentan ungefähr 1 Gigawatt gesichert. Das heißt, 1 zu 64 ist die
Okay.
Quote. Jetzt sind das aber 64 Gigawatt, ne? Das ist erstmal eine große Zahl, aber was noch viel größer ist, das sind ja keine Gigawatt Speicher, ne? Wir bewegen uns ja da im 15, 20, 50, 100 MW Bereich. Das heißt, das nochmal mal 1000, das sind so die Anzahl der, nicht mal 1000 ist zu viel, aber wenn man jetzt 64 1000 MW durch irgendwie 20 MW, 50, 100 MW Speicher teilt, ist
Ja.
eine große Zahl, ne? Und dadurch kommt natürlich, wir würden natürlich niemals 64 Gigawatt Speicher bauen. Woher das, glaube ich, kommt, auch dieses, wir brechen unter der Last an Anfragen zusammen. Was ist transparent, was es nicht gibt, transparent, ist, wo ist eigentlich noch Platz im Netz? Also,
Ja.
wo hat meine Anfrage eigentlich Erfolg? Das weiß keiner. Ich weiß auch nicht, ob es die Netzbetreiber wissen, ne? Netze sind jetzt auch nicht so sehr digitalisiert. Das heißt, wenn wir 500 MW bauen wollen, dann, oder jetzt ein Gigawatt haben wir jetzt gesichert, ne? Wenn wir ein Gigawatt bauen wollen, ich kann ja nicht ein Gigawatt einreichen, sondern ich muss ja im Prinzip mit verbundenen Augen auf irgendeine Dartscheibe werfen und dann reiche ich halt überall ein, ne? Und hoffe, dass ich irgendwo durchkomme.
Ja.
Wenn das jetzt aber, ich meine, das Marktstandardenregister ist super transparent, ne? Wenn man sowas irgendwie für Kapazitäten im Netz erstellen würde, dann würde natürlich, wenn ich weiß, ich bin irgendwo der Hundertste, der anreicht, dann reiche ich natürlich gar nicht mehr ein. Wenn ich aber gar nicht weiß, an welcher Position bin ich eigentlich und ist da überhaupt Platz, dann muss ich es halt überall versuchen. Ne? Das ist dann,
Das ist ja mega ineffizient. Also für euch, für alle anderen, die das Gleiche machen, für die
ja.
andere Seite, die im Grunde dann unter dieser Last der Anträge zusammenbricht
Ja.
und dann im Zweifel gar nichts mehr macht, das ist echt ungeschickt volkswirtschaftlich für Deutschland, was wir uns da leisten. Da hilft aber auch zum Beispiel dieser Prozess der Netzentwicklungsplanung, dass alle 2 Jahre die ÜNBs da irgendwie alles durchplanen. Da kann man nicht irgendwie andocken und sagen, okay, dass man zumindest auf der ÜNB-Ebene da schon mal so ein paar Regionen hat, wo es besser wäre, da ist nichts zu
Da
holen.
kann ich jetzt nicht viel zu
Okay.
sagen. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren. Ich glaube, wenn es einfacher gehen würde, hätten wir irgendeinen Weg gefunden, wie es einfacher werden kann.
Ja.
Momentan ist es aber ja Glücksspiel. Und dann ja, wenn man einfach x MW, x Gigawatt bauen will, dann muss man halt das Vielfache einreichen und dann hoffen, dass es irgendwie durchgeht. Man könnte das Problem lösen, ne? Ich glaube, alleine schon. Jetzt sprechen wir ja von hunderten Gigawatt Anfragen, die dieses BDEW, glaube ich, jetzt vor kurzem oder Ende letzten Jahres mal so in den Raum geworfen haben. Ich glaube, wenn man einfach mal allen Marktteilnehmern sagen würde, ihr steht an Position X, an diesem Umspannwerk oder an diesem Einspeisepunkt, dann ziehen vielleicht auch mal ein paar ihre Anfragen zurück, ne? Man könnte das, glaube ich, relativ einfach deutlich eindampfen, weil ob jemand, der an Position 11, 12, 13 ist, die Anfrage aufrechterhalten wird, glaube ich erstmal nicht.
Ja. Wobei ich glaube, das Abarbeiten fällt dem Netzbetreiber dann ja auch leicht, weil die Arbeit ist es wahrscheinlich ja zu prüfen, wie viel Anschlussleistung verfügbar ist. Dann gibt er die wahrscheinlich frei an die, ich sag mal, ein bis zwei bis drei, die zuerst, oder
Ja.
ist es noch das zuerst oder gibt es mittlerweile andere Kriterien, die da
Also
zählen?
ganz, ganz offiziell ist es, glaube ich, noch First Come, First Serve, aber
Okay.
das wurde ja jetzt auch geändert. Und jetzt auf Übertragungsnetzebene soll es ein sogenanntes, ja, die Realisierungswahrscheinlichkeit soll entscheiden. Das heißt, es gibt irgendwie eine Punktematrix. Wer hat schon, also eine große Bilanz hilft, wenn man damit Finanzstärke und also finanziell kann man das Projekt umsetzen, beweist man damit. Wenn einem Land gehört oder einen unterschriebenen Pachtvertrag hat, dann ist das natürlich nochmal einige gibt das nochmal Pluspunkte. Da es beißt sich so ein bisschen die Katze, aber auch ein Schwanz, weil eine Finanzierung sichern und ein Land sichern, um dann eine Netzanfrage zu stellen, von dem ich noch nicht weiß, wie er ausgeht, ist natürlich ist möglich für Unternehmen, die irgendwie heute schon große Kraftwerksparks haben, die jetzt abbauen, ne, da ist alles da, Landnetz. Macht das für kleinere Player, wie es auch TerraOne heute noch ist, ein bisschen schwieriger, ne? Weil jedes Mal ein Land pachten, einen Bauantrag schon einreichen, kostet ja alles Geld. Das heißt, das Mächte-Gleichgewicht ist nicht ganz even, das Playing Field.
Ja.
Aber gut, das ist, wenn man neu in den Markt wo rein will, dann muss man sich da halt durchkämpfen. Dafür sind wir ja auch angetreten.
Ja, mega spannendes Feld, alleine die erste Prozessphase. Danke, dass du da nochmal Transparenz geschaffen hast. Und ich glaube, da hat Deutschland noch Potenzial, alles noch besser zu machen, als es im Augenblick aussieht. Das heißt, wir sind gedanklich da einmal durch, haben die zweite Phase erreicht. Das heißt, das zweite Team übernimmt, das hattest du schon gesagt, da geht es dann um, ich sag mal, Beschaffung der Dinge, also der Batteriezellen wahrscheinlich und alles andere. Was machen die dann genau?
Genau, also das zweite Team ist im Prinzip, wir haben einmal ein Projekt ready to build, das kann man jetzt ausführen. Dann muss das natürlich irgendjemand bezahlen. Das ist unser zweites Team, das Finance-Team. Und wer mal TerraOne googelt, der findet auch relativ schnell, letztes Jahr im September konnte das Team im Prinzip eine 150 Millionen Euro Mezzanin-Finanzierung von Aviva, ist glaube ich ein Investor aus der UK, sichern, das uns jetzt als Projektkapital zur Verfügung stellt. Also TerraOne halt nicht als Firma irgendwie Geld geraced, das dann in TerraOne fließt, sondern das ist im Prinzip ein Topf, der projektbezogen ausgegeben werden kann.
Okay.
Und das ist eine Mezzaninfinanzierung. Das bedeutet, dass es im Prinzip für uns dann später Eigenkapital, die Bank sieht das als nachrangigen Darlehen. Das heißt, die Bank wird zuerst vergütet, wie man das bei der Immobilie kennt, wenn irgendwas veräußert wird. Mhm. Und der Mezzaninkapitalgeber kriegt dann halt zweitrangig sein Geld zurück, wenn was schief geht, wird dann aber bei der Bank als Eigenkapital gehandelt, ne? Und 150 Millionen Euro, damit kann man jetzt keine Gigawatt bauen, aber damit kann man schon mal was anfangen. Und das hilft uns jetzt heute quasi auch diese Projekte, die wir entwickeln. Wir müssen die nicht verkaufen, sondern wir können die im Prinzip selbst bauen. Das heißt, wir haben ein RTB-Projekt, wir haben das Geld dafür und dann geht das im Prinzip in unsere EPC-Abteilung. Das sind die Kollegen, die im Prinzip die technische Planung dann vollenden. Wir arbeiten dann mit Generalunternehmern, die tatsächlich vor Ort dann die Kabel ineinander, ne, das Kabel mit dem Container verbinden. Zum Beispiel der erste Speicher, der jetzt seit Ende letzten Jahres live ist, der wurde im EWE-Netzgebiet mit B-Storage gebaut. Das sind dann wirklich die Jungs vor Ort, die mit dem Kran alles von A nach B stellen und alles miteinander verbinden. Was wir in-house machen, ist, wir machen im Prinzip die Herstellerauswahl, also mit welchen OEMs von Batteriecontainern wollen wir zusammenarbeiten, verhandeln die Garantiebedingungen, verhandeln, wie dürfen wir Zyklen fahren, wie sind die Beschränkungen. Das passiert alles bei uns, denn das bringt uns zum vierten Team. Im Gegensatz zu den meisten, die im Markt Batteriespeicher bauen, vermarkten wir die selbst.
Okay.
Das heißt, das
Lass uns Trading, da gleich nochmal drüber sprechen, über die Vermarkten. Das ist auch mega spannend. Kurze Rückfrage, welche OEMs habt ihr im Einsatz? Das sind wahrscheinlich vor allem chinesische Brands oder sind es mittlerweile irgendwelche anderen Regionen?
Tatsächlich nicht. Die ersten zwei Speicher sind Tesla-Container.
Ah, okay. Aha.
Genau, das heißt, das sind Tesla-Batterien. Wir achten bei der Auswahl sehr darauf, dass das O&M und Service-Paket zu den Containern auch unseren Qualitätsanforderungen entspricht. Mhm. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir nicht irgendwo einen billigen Container kaufen, den stellen wir da hin. Wenn dann nämlich mal was ist, muss da auch jemand hinfahren, ne? Und wenn das einfach nur ein reiner Containerhersteller ist, der in China sitzt, dann brauchst du einen zweiten O&M-Partner in Deutschland, der den Container vielleicht aber gar nicht so gut kennt, wie natürlich der Hersteller. Mhm. Und deswegen achten wir sehr darauf. Und Tesla hat eben dieses große O&M-Angebot auch, dass nur der Hersteller den Support oder das O&M für die Hauptkomponenten der Speicher auch macht. Denn wir wollen die Speicher 15 bis 20 Jahre betreiben. Und dann ist es uns sehr wichtig, für vielleicht auch jeder eine andere Strategie, dass die Person, die den Speicher auch wartet, den Speicher auch sehr gut kennt.
Ja, das ist nachvollziehbar. Genau. Es sind aber, ich sag mal, neue Batteriezellen, die da im Einsatz sind. Es ist jetzt nicht so, dass Tesla irgendwie so ein...
alte Teslas ausbaut, nee.
Ja, fände ich ja auch cool, dass wenn man sagt, okay, die haben schon so ein erstes Leben hinter sich und müssten dann, mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich viele Teslas, die irgendwann auch mal dann in so ein Second Life überführt werden könnten. Aber das gibt es bei denen wahrscheinlich noch nicht, dass man sagt, okay, man hat zum halben Preis oder so dann recycelte Batterien, die halten da vielleicht auch nicht 20 Jahre, sondern vielleicht nur noch 13 oder 15 Jahre oder sowas. Das bieten die noch nicht an wahrscheinlich, oder?
Da müsste ich jetzt, müsste man bei Tesla nachfragen. Okay. Aber ist ein Business, ne? Ich glaube, bei Aachen sitzt Voltfang. Die machen genau das, ne? Die nehmen quasi die Second-Life-Batterien und bereiten die dann nochmal auf.
Okay, gut. Aber ihr habt frische Fabrik, neue, die ihr dann einsetzt. In welcher Skala, du hast eben von 20 bis 50 MW gesprochen, ist das so die Projektgröße, die ihr da im Augenblick anpeilt?
Genau. Also wir haben ja auch irgendwann mal angefangen vor 3 Jahren und dann ist TerraOne kommt ja auch, wenige bei TerraOne kommen wirklich aus der Hardcore-Energiewirtschaft, von dem Ursprungsteam. Deswegen haben die vielleicht auch vor 3 Jahren schon angefangen, weil sie noch ein bisschen naiv waren. So erzählt das auf jeden Fall die Führungsetage manchmal. Genau. Und sorry, jetzt muss ich mich nochmal abholen. Die Frage habe ich jetzt vergessen.
Ich hatte im Grunde dich ja nur
unterbrochen, weil ich
die OEMs wissen wollte. Genau, die Projektgröße, genau. Und dann wolltest du nochmal über die Vermarktung sprechen. Das hatten wir auf jeden Fall auch noch offen, das Thema.
Genau. Also Projektgröße, als wir damals gestartet haben vor 3 Jahren, die ersten Bauanträge, Flächen gesichert, Netzanfragen eingereicht, das war alles in dem Bereich 15 bis 20 MW. Die bauen wir jetzt. Mhm. Was wir jetzt aber auch mittlerweile machen, ist, weil die Netzanschlüsse eben sehr limitiert sind, wird das Thema M&A, also ne, Projektrechte kaufen, auch relevanter. Und da sind wir jetzt auch sehr aktiv. Und wir bauen jetzt gerade, also einer ist live, wir bauen jetzt nochmal 2 15 MW Projekte und haben aber noch 2 um die 100 MW, die jetzt auch quasi bis kurz vor Ready to Build sind, vor der Ausführung, die dann alle in 2027 live sein sollen. Mhm. Und dann haben wir, also wenn man heute drauf schaut und schaut, was wird gebaut, wäre das Portfolio bei plus minus 250 MW, das dann TerraOne eben als IPP betreibt und eben, das ist der letzte Punkt, auch selbst vermarktet. Mhm. Genau, das ist quasi der vierte große Baustein, auf dem TerraOne steht. Und
ja. Welchen Vermarktungsansatz fahrt ihr da? Also es gibt ja diejenigen, die sagen, wir machen diesen Multimarkt, das heißt Regelenergie, alles was geht, primär, sekundär, ich weiß nicht, ob Minutenreserve da noch ansatzweise relevant ist, und aber auch Day-Ahead-Vermarktung, Intraday-Vermarktung, oder sagt ihr, nee, wir machen nur Intraday und das aber richtig gut, wie seid ihr da unterwegs?
Genau, wir machen auch Multimarket, okay. Ist glaube ich das, was einen langfristig zum Erfolg führt, weil ne, die Liquidität in verschiedenen Märkten steckt und fällt. Wie wir aber vermarkten, und das ist das, worauf wir besonders stolz sind, was wir, glaube ich, auch anders machen als viele traditionelle Vermarkter, die man aus PV und Wind kennt. Der Gründer, Toni Schumacher, kommt aus dem Softwarebereich. Der hat auch das Thema Energie und Energietrading im Prinzip über Aufträge, die er in der Energiewirtschaft hatte, kennengelernt und hat dann vor mehreren Jahren irgendwie festgestellt, okay, dieses Strom ist irgendwann teuer, Strom ist irgendwann billig in Deutschland, da ist irgendwie, das muss ein Markt sein, da läuft irgendwas schief. Und hat sich dann eben damit beschäftigt. Und das Ergebnis daraus wurde im Prinzip TerraOne. Und genau, hatte dann auch den Erfolg, relativ früh einer der ersten Mitarbeiter von OpenAI, ne, kennen wir alle, ChatGPT, abzuwerben. Und die haben dann gemeinsam ein Fundamentalmodell gebaut. Das bedeutet, wir haben ungefähr 2 Terabyte an Daten, die wir jeden Tag verarbeiten und jede Minute aktualisieren. Das sind beispielsweise Wetterdaten. Wie entwickeln sich Windprognosen? Wie entwickeln sich PV-Prognosen? Wie entwickeln sich Lastprognosen? Was machen die Regelenergiemärkte? Das fließt alles in ein sogenanntes Transformer-Modell. Ich bin jetzt auch kein ITler. Ich hoffe, ich nutze die richtige Terminologie. Und das ist im Prinzip OpenAI, Google, Anthropic. Was die ja machen, ist, die trainieren ihre Modelle auf riesige Datenmengen, die aus dem Internet kommen, also Text quasi. Mhm. Was wir machen, ist, wir trainieren das Modell basierend auf Fundamentaldaten, also Wetterprognosen etc. Mhm. Das fließt alles in das Modell. Und der Outcome dieses Modells ist im Prinzip eine Prognose, wie sich der Strompreis die nächsten 24 Stunden entwickeln wird. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt ist der Mittwoch, 8. April vormittags. Mhm. Für die nächsten 24 Stunden, wenn wir es jetzt vereinfachen, haben wir im Prinzip eine Prognose, geht der Strompreis, in welche Richtung wird er gehen? Was das Modell nicht macht, ist, am 8. April um 18.15 Uhr kostet der Strom 80 Euro die Megawattstunde. So genau funktioniert das natürlich nicht. Was das Modell sehr, sehr, sehr gut macht, ist, wann wird der Strompreis steigen und wird er fallen? In welche Richtung wird es gehen? Und das ist dann die Grundlage, worauf unser Trading-Algorithmus, das ist dann quasi der zweite, der nimmt diese Daten oder die Prognosen und wird darauf auslösen, halt seine Orders platzieren an der Apex.
Okay, wobei ihr ja schon eine Quartal, also eine entweder HPFC oder eine viertelstündliche Prognose ja braucht, um beurteilen zu können, nehmen wir das Beispiel, ist 18.15 Uhr jetzt überbewertet oder unterbewertet, um entsprechend tätig zu werden. Also das braucht ihr am Ende schon, dass ihr im Grunde so eine, heißt jetzt eigentlich QPFC oder die auf Viertelstunden, weil früher wurde immer von der HPFC gesprochen, Hourly Price Forward Curve.
Ja, jetzt ist Quarterly. Also ich
Genau.
kenne jetzt die Abkürzung nicht, aber ist
Genau.
natürlich eine, wir haben die 96 Kontrakte am Tag. Genau, und was das Modell natürlich macht, ist, es schaut sich an, okay, wo steht der Strompreis, ne? Weil wir wissen ja am Day-Ahead-Markt, oder irgendwann ist die Day-Ahead-Auktion ist ja vorbei und dann kann ich ja schon den Intraday-Markt handeln, ne? Alle 96 Kontrakte. Das heißt, jeder Kontrakt hat ja zu jedem Zeitpunkt einen Preis. Und was das Modell im Prinzip dann macht, ist, es macht eine Vorhersage, wie wird sich der Preis innerhalb des Kontrakts entwickeln. Das heißt, im
Okay.
Intraday-Markt handeln wir ja 24 Stunden lang oder nicht immer 24 Stunden, aber wir handeln ja eine gewisse Zeit diesen Kontrakt. Das heißt, Day Ahead haben wir eine Auktion und um 12 Uhr kostet der Strom für alle gleich, ne, der Merit Order. Wenn man dann in den Intraday geht, dann kann jeder Marktteilnehmer für sich, je nachdem, wer bietet und wer kauft, innerhalb des Kontraktes nochmal einen anderen Preis erzielen. Ne? Das heißt, wenn wir beide den Intraday-Kontrakt von 12 Uhr bis 12.15 Uhr handeln und wollen uns Strommengen sichern, kann es sein, du bezahlst einen ganz anderen Preis Intraday, als ich das Intraday mache. Und was das Modell im Prinzip macht, ist, es sagt, es schaut sich an, okay, wie wird dieser Kontrakt gehandelt und ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er fällt oder dass er steigt. Und dann gibt es da so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, der sagt auch nicht hoch oder runter, sondern sagt dann im Prinzip, die Wahrscheinlichkeit für jede Aktion beträgt x Prozent und verteilt das dann über so eine Glockenkurve.
Ja, habe ich vor Augen. Okay, verstehe ich. Und aber das reicht ja auch im Grunde dem Trader, wobei es auch kein Mensch mehr ist, sondern dem Algorithmus, der ja tradet,
Genau, das ist ein
dass
reiner
der
Algorithmus.
im Grunde weiß, ich kaufe die Viertelstunde oder ich verkaufe sie tatsächlich, weil er braucht ja nur die Tendenz. Es ist ihm ja wurscht tatsächlich, was praktisch das fundamentale Modell sagt, was der Zielpreis ist, weil
Genau.
es geht nur darum, ob größer oder kleiner, weil dadurch wird im Grunde die Handelsrichtung bestimmt. Check ich.
Genau.
Gut.
Genau, du musst eigentlich nur wissen, steckt oder fällt. Das ist, damit kann man dann verschiedene Modelle machen, ne? Wir haben dann, es läuft auch nicht nur ein Algorithmus, sondern bräuchte ich jetzt einen Trader, der mir nochmal ins Ohr flüstert. Wir haben Dutzende Algorithmen, die verschiedene Strategien laufen und quasi nebeneinander laufen, die halt auf verschiedene Situationen reagieren. Das heißt, es kann sein, der eine Algorithmus versucht zu kaufen, der andere zu verkaufen. Genau, und dadurch, dass es unsere Markttheorie ist, ich glaube, wir müssen die PV- und Windausbeute, ich habe vorhin nochmal in die Zahlen geschaut, in den nächsten 4 Jahren nochmal verdoppeln. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo, das Ziel für PV ist, glaube ich, 215 Gigawatt. Jetzt sind wir irgendwo bei 115, 120, bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, da kommt nochmal sehr, sehr viel PV und Windstrom in den nächsten Jahren dazu, im besten Fall, ne, wenn man die Ziele erreichen will. Und wir sehen das auch heute schon. Ich glaube, wenn man sich die letzten 10 Tage mal über Smart einfach anschaut, die Day-Ahead-Kurven, heute merkt man schon, ne, sobald die Sonne ein bisschen rauskommt, sind wir bei der Null.
Klar.
Das heißt,
Und wenn
diese
dann noch Wind dazu
Volatilität,
kommt, ist es negativ. Hatten wir jetzt gerade am Wochenende.
genau.
Sonne und Wind, zack, dann ist es gleich
Ja,
runter.
genau. Das heißt, diese Volatilität wird die nächsten Jahre weiter steigen. Also die Speicher können ja sehr, sehr gut helfen, Day-Ahead-Kurven auch zu kletten, ne? Dann wird es günstiger für alle. Aber, und das sehen wir ja heute auch, warum gibt es den Day-Ahead- und den Intraday-Markt, ist, wenn ich als Direktvermarkter die PV-Prognose für morgen mache, dann ist das Wetter morgen natürlich anders, als ich heute prognostiziert habe, ne? Und dafür haben wir dann den Intraday. Und wenn wir jetzt 215 Gigawatt Solar haben und dann plötzlich ist die Sonne doch nicht ganz so stark, wie wir das heute alle dachten, dann schalten wir ja von heute auf morgen kurz mal mehrere Gigawatt an Leistung ab. Das sind ja Atommeiler, ne? Dutzende Atommeiler, die dann mal kurz fehlen können. Und das gleicht man natürlich im Intraday-Markt auf. Und da sind wir sehr, sehr stark, weil wir eben genau solche Prognosen im Intraday-Markt versuchen zu antizipieren, wo dann das Speicher reingeht. Genau. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Grünstromspeicher gesprochen.
Da kommen wir auch gleich hin, wobei ich finde das so mega spannend. Da war ich ja, also kenne ja auch Nextkraftwerke schon auch bestimmt seit 15 Jahren oder 16, als das erste Mal Kontakt hatte, also Ewigkeiten her. Wann sind die
Ja.
gegründet? Seit 10, 11 oder so die Ecke? Ich weiß gar nicht mehr.
Ungefähr so, glaube ich, ja. Als ich damals da war, waren es 150 Leute.
Ja, weil wir hatten damals schon intensiv darüber gesprochen, weil ich habe ja mal den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut, der ja auch im Regelenergiemarkt aktiv war. Und
Ja.
deswegen finde ich dieses Thema nach wie vor spannend. Und ich bin aber der Meinung, die These kannst du mir aber auch entkräften, Dennis. ich bin ja der Meinung, dass der Intraday deswegen immer so hin und her geht und ihr werdet wahrscheinlich eine Viertelstunde wahrscheinlich 10 Mal kaufen, 10 Mal verkaufen und nachher am Ende habt ihr dann was zu tun mit dem Speicher oder habt auch mal nichts zu tun mit dem Speicher, habt aber ja dadurch das Geld verdient, wahrscheinlich, dass ihr immer gekauft und verkauft habt, mehr oder weniger, je nachdem, welcher Algorithmus wie aktiv war. Ich bin ja der Meinung, dass volkswirtschaftlich es eigentlich die dänische Variante besser wäre. Ich würde behaupten, der Däne, der macht nichts am Intraday-Markt, sondern der hat am Vortag die Auktion, legt sich dann schlafen, bis kurz vor der Viertelstunde, guckt dann, und wie ist es jetzt? Ah, verdammt, ich habe zu viel Wind oder ich habe zu wenig Sonne oder was auch immer. Ich muss aktiv werden. Der Däne wird wahrscheinlich gar nicht unterwegs 7-mal gekauft und 8-mal verkauft haben, sondern der hätte sich ganz entspannt 12 Stunden hingelegt und hätte kurz vor der Erbringungsviertelstunde draufgeschaut und hätte dann einmal agiert und nicht davor 10-mal hin und her gekauft oder so. Kannst du das entkräften oder sagst du, nee, es muss mehrfach hin und her gehen, weil, und jetzt bin ich auf die Begründung gespannt.
Ich weiß gar nicht, ob es gehen muss, aber im Prinzip der Strom wandert ja dorthin, wo er im Prinzip den höchsten Wert hat, ne? Das ist ja das, was passiert. Wenn ich Intraday irgendwann kaufe und dann wieder verkaufe und dann ändere ich meine Meinung, bedeutet das ja, zu einem anderen Zeitpunkt ist der Strom, hat einen höheren Wert. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich kaufe um 12, dann wollte ich eigentlich um 16 Uhr verkaufen, aber dann möchte ich doch um 18 Uhr verkaufen, weil der Strompreis noch steigt. Das bedeutet ja, Angebot, Nachfrage, irgendjemand, um 18 Uhr ist der Strommangel höher als um 16 Uhr. Deswegen ist der Preis höher. Und was der Speicher dann ja im Prinzip macht, ist, er verschiebt jetzt die Menge in den Zeitraum, wo der Strommangel noch höher ist. Nur das spiegelt der höhere Preis ja wieder. Das heißt, wir verschieben ja dann, anstatt den Strom um 16 Uhr, wir verschieben den Strom eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo der Mangel und die Nachfrage höher ist und bedienen eben das, was ja dann auch wieder volkswirtschaftlich, würde ich jetzt mal behaupten, einfach den höheren Wert hat, sonst wird es niemand bezahlen.
Ja, das heißt, das kann ich nachvollziehen, das stimmt.
Ja.
Aber für die gleiche, ich habe gerade diesen Spruch im Kopf, hin und her macht die Taschen leer. Das ist ja so ein alter Spruch von irgendwie Costolani, der hat die Börse normal gemacht. Aber lass uns da nicht zu tief einsteigen. Also ich habe verstanden, das, was du gesagt hast, verstehe ich. Und du hast das Stichwort Grünstromspeicher genannt. Lass uns da auf jeden Fall auch nochmal eingehen, dass im Grunde ihr euch über dieses Thema Grünstromspeicher ja beim Thema Netzanschluss deutlich leichter tut, richtig?
Genau, das ist im Prinzip auch mein Thema. Ne? Dieses mit Graustromspeichern projektieren, ans Netz bringen, dann traden, damit habe ich in meinem Daily Business gar nichts mit zu tun. Sondern als ich zu Terrabon gekommen bin, war im Prinzip klar, okay, wir wollen in die Grünstromspeicher rein und nicht, wie man das quasi aus der Innovationsausschreibung kennt, irgendjemand baut PV und Speicher und sucht sich dann gemeinsam einen Vermarkter, sondern TerraOne ist ein reines Speicherbusiness. Wir wollen Speicher bauen, so schnell und so viele wie möglich, um im Prinzip die Flexibilität in den Markt bringen zu können. Jetzt die Herleitung der letzten halben Stunde haben wir gelernt, Netzanfragen sind knapp, mittlerweile wird natürlich auch Land rund um Umspannwerke knapp und wir diskutieren jetzt, glaube ich, noch, und das wird, glaube ich, lange passieren. Jetzt ist die Diskussion, okay, es gibt das neue Verfahren auf Übertragungsnetzbetreiberebene. Das kommt irgendwann vielleicht mal auf Verteilnetzbetreiberebene. Das heißt, bis wir da wirklich mal wieder Fahrt aufnehmen, vergehen, glaube ich, nochmal ein paar Tage, Wochen, Monate. Also hat sich TerraOne überlegt, okay, wir wollen jetzt nicht hier rumsitzen und warten, bis die Regulatorik endlich da ist, sondern was können wir eigentlich tun, um weiter voranzukommen? Und das hilft uns jetzt. Dadurch, dass wir die gesamte Wertschöpfung in-house haben, also ne, alles von TerraOne selbst quasi gemacht wird, kennen wir im Prinzip auch jede Variable in diesem System. Wir wissen, was kosten Batterien, wir wissen, wo gehen die Preise für Batterien hin, wir wissen, was kostet das Land, wir wissen, wie viel Erlöse können wir damit erwirtschaften. Das heißt, wir haben ja auch die Möglichkeit über sogenannte Backtests der letzten 24 Monate, denn wir haben ja diese ganzen was hat der Strommarkt gemacht, das liegt ja auf der Datenbank, können wir quasi auch antizipieren, okay, wenn wir 2024 den Grünstromspeicher installiert hätten an einem Wind- oder PV-Profil, was hätte der Speicher erwirtschaftet? Das heißt, wir können im Prinzip ganz gut beurteilen, ist das ein Business Case oder nicht? Und ich war jetzt auf dem Business Battery Development Forum in Frankfurt, da ist der Grundtenor noch, lohnt sich nicht so richtig. Wenn wir drauf schauen, sind wir anderer Meinung und wir glauben, das ist der Weg vorwärts in der aktuellen Marktsituation.
Okay, das heißt, ihr seid der Meinung, Grünstromspeicher sind wirtschaftlicher als die Graustromspeicher.
Die sind nicht wirtschaftlicher.
Nicht, nee. Okay.
Also die Wirtschaftlichkeit ist natürlich deutlich geringer.
Ja.
Sie sind aber so wirtschaftlich, dass wir quasi unsere Renditeanforderungen, damit wir ein Projekt machen, erreichen.
Ja.
Das ist ja auch nicht unser Geld,
ne? Die
Bank muss
machen.
Ja an Bord sein.
Ja.
Genau, wir können es machen, ne?
Ja.
Dann die Bank muss an Bord sein, unser Geld, Kapitalgeber muss an Bord sein und im Prinzip sagen die alle, okay, was wir damit erwirtschaften können, reicht, um Grünstromschweiz zu bauen. Und das ist quasi für uns, was zählt. Und jetzt, was wir im Prinzip machen, ist, wir gehen raus, wir suchen uns Betreiber von PV- und Windanlagen, die ja bisher relativ wenig Erfahrung mit dem Thema Speicher hatten, ne? Ich merke das ja jeden Tag. Ich spreche mit Entwicklern, ich spreche mit Betreibern, vielen Bürgerenergieparks, Bürgerwindparks. Was die halt sehr gut können, ist, die bauen PV- und Windparks. Und das ist, glaube ich, wo Welten aufeinander kommen, die kommen jetzt natürlich aus einer 24-jährigen EEG-Zeit. Das heißt, den Business Case, und das habe ich ja in meinem Studium dann auch schon gemacht, den Business Case für einen Wind- und PV-Park zu rechnen, war bisher jetzt nicht einfach, aber ne, es ist sehr, sehr geradlinig.
Ja.
Ich habe meine garantierte EEG-Vergütung, ich habe mein Ertragsprofil, die ja auch mittlerweile sehr, sehr gut sind. Ne? Jetzt, wenn man PV bin, ich habe irgendwie meine 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak in Deutschland, bekomme für jede eingespeiste Stunde x Cent die Kilowattstunde, rechne das der Bank vor und kriege günstige Zinsen, hohe Fremdkapitalquoten und kann das dann relativ easy bauen. Ne? Dann suche ich mir einen IPP, der mir die großen Parks abnimmt. Und das war das Business. Jetzt kommen wir in eine Welt, wir haben keine Subventionen für Speicher, es gibt kein EEG, sondern ich habe jetzt mehrere Mechanismen, in denen ich mir das irgendwie absichern kann. Ich kann mir irgendwie ein Tolling Agreement besorgen, das heißt, ich gebe jemand anderem, um das zu erklären, die Batterie, dann gibt es finanzielle und physische, bin ich jetzt aber auch kein Experte drin.
Wie heißt das
heißt,
Agreement? Das habe ich noch nicht gehört, das muss man mal wiederholen. Tolling?
Tolling.
Aha,
T-O-L-L-I-N-G, glaube ich.
Gut.
Und das ist im Prinzip, ich baue einen Speicher und lease den an jemand anderen, der dann damit tradet. Also ich gehe dann zu, keine Ahnung, der Engie und sage, ich habe hier einen Speicher, wollt ihr den haben, tradet damit. Das ist, glaube ich, ein physisches Tolling. Damit habe ich für meinen Speicher im Prinzip über x Jahre einen gesicherten Cashflow. Weil
okay.
Jemand anders bezahlt mir dann eine jährliche Rate, damit er mit meinem Speicher traden darf und baut den nicht selbst.
Okay.
Das ist quasi ein Weg, wie man garantierte Erträge hat. Das bedeutet natürlich aber auch, wenn ich jemandem einen Speicher zur Verfügung stelle, er bezahlt mir eine fixe Rate, damit er damit traden darf, wird er mit dem Trading wahrscheinlich mehr verdienen, sonst geht der Business Case wieder nicht auf. Oder, und das ist das, was wir machen, man nimmt den Speicher und sagt, man geht damit voll in den Markt und betreibt ihn quasi marktgetrieben über Day-Ahead-Intraday-Märkte. Da besteht aber das Risiko, und das ist jetzt ein hypothetisches Risiko, es kann ja sein, in 3 Jahren haben wir das Thema mit der Volatilität gelöst durch irgendeine, keine Ahnung, der Markus Söder in Bayern hat dann den Fusionsreaktor erfunden und gibt keine Volatilität mehr. Ne? Ohne Volatilität verdient der Speicher kein Geld. Das heißt, das Risiko könnte ja bestehen, durch sinkende Volatilität gehen die Erträge runter und das ist irgendwie ein Stranded Asset am Ende. Glauben wir nicht dran. Ist, glaube ich, auch ja, allen klar, damit das jetzt nicht kurzfristig passieren würde. Aber für viele Betreiber von PV und Windparks ist das ein Risiko, dass sie einfach nicht eingehen können und wollen. Und was unser Angebot jetzt ist, wenn jemand einen PV-Park oder einen Windpark betreibt, wir kommen mit dazu. Wir nutzen die vorhandene Infrastruktur, also den Netzanschluss, der schon existiert, die PV- und Windanlage, die schon existiert, und wir bauen im Prinzip einen Speicher mit auf dieses Grundstück oder mit in dieses Anlagenkonstrukt. Und betreiben den dann nur in eine Richtung, das heißt, wir haben keinen Netzbezug, sondern wir speisen nur ein und können natürlich auch immer nur laden, wenn gerade die PV- oder Windparks Strom produzieren.
Klar.
Und wir bezahlen den ganzen Speicher, also wir gehen nicht zu den Betreibern und sagen, hier ist ein tolles Projekt, bitte baut den Speicher, kostet euch ein paar Millionen und ich betreibe den dann für euch, sondern wir sagen, wir bezahlen alles, wir gehen voll ins Risiko und dafür, dass wir aber deine Infrastruktur mitnutzen dürfen, geben wir dir einen prozentualen Anteil der Erlöse des Speichers.
Okay, das ist der
Deal,
dass er praktisch mitverdient an dem, was ihr verdient, das ist so die Idee. Falls ihr nichts verdient, kriegt er auch nichts, hat aber auch keinen Schaden dadurch gehabt, weil er im Grunde ja nur euch das Grundstück gegeben hat, was wahrscheinlich eh nicht anders genutzt worden wäre.
Genau, und wir gehen natürlich mit an die Infrastruktur rein. Das ist aber alles, ne? Wir haben natürlich unser EPC-Team. Das heißt, es gibt da minimale Veränderungen. Es gibt beispielsweise ein neues Messkonzept, weil ja klar sein muss, heute kann man sich das vorstellen, da steht ein Windpark, Einspeisepunkt, dazwischen ist ein Zähler. Später werden das mehrere Zähler sein, damit immer klar zuordnenbar ist, wo geht wie viel Strom hin, wem quasi die Erlösbeteiligung, weil man dann natürlich doch auch wieder ein bisschen mit ins Marktrisiko geht. Es könnte ja sein, wie du sagst, der Speicher verdient nichts, dann verdiene ich auch nichts. Wer sehr, sehr risikoavers ist, der kriegt eine Pacht. Dem zahlen wir quasi
Okay.
einen gewissen Betrag pro MW über 20 Jahre fix. Dann kann man sich zurücklehnen und dann ist es egal. Genau. Und das ist im Prinzip, was wir uns dadurch erhoffen. Wir umgehen den Netzanschlussstau, weil wir quasi für aus Netzbetreibersicht werden wir Teil der EE-Anlage und wir nutzen immer nur die schon per Einspeisevertrag geregelte Einspeisekapazität. Das heißt, haben wir einen PV-Park, der 15 MW einspeisen darf, und wir stellen Speicher dazu mit 10 Megawatt, 10 MW, dann werden da nicht 25 MW plötzlich ankommen, sondern wir monitoren im Prinzip, okay, wie viel Kapazität von den 15 nutzt die PV-Anlage gerade? Wenn es 15 schon sind, dann hat die Vorrang, dann macht der Speicher nichts. Wenn es aber nur 10 sind oder die ist aus, das ist dann der Moment, wo der Speicher ausspeisen darf. Und das ist natürlich jetzt, wenn man versteht, dass viel erneuerbare Energien bedeutet sehr geringer Strompreis, da wollen wir gar nicht ins Netz, sondern da laden wir dann im Prinzip aus der PV-Anlage und dann korreliert damit, wenn die PV-Anlage den Netzeinspeisepunkt gerade nicht braucht, bedeutet das ja, wahrscheinlich an ganz vielen Orten in Deutschland brauchen die PV-Anlagen den Einspeisepunkt gerade nicht. Das ist dann der Moment, wo abends die Gaskraftwerke einspringen. Hier jetzt ist der Netzverknüpfungspunkt frei und das ist dann der Moment, wo dann der Speicher auch ausladen kann.
Zu guten Preisen, genau.
Genau, und so refinanziert sich der Speicher und wir schaffen es quasi diesen tagsüber überflüssigen EE-Strom, den keiner will, weil die Preise dann quasi auf Null gehen, den speichern wir und geben ihn zurück ins System, wenn er tatsächlich einen Wert hat. Das heißt, wenn es wieder quasi ein Unterangebot an Strom allgemein, aber auch an grünem Strom im Stromnetz gibt.
Ja, wie
Und
groß
so versuchen
dimensioniert
wir unser System.
ihr die Speicher? Also total logisch nachvollziehbar. Wir haben ja tatsächlich viele Hörerinnen und Hörer, die aus der Energiebranche kommen, die checken das, glaube ich, sofort, dass genau das Spiel sinnvoll ist. Wie groß dimensioniert ihr die Speicher? Lass mal bei dem Beispiel bleiben, der 15 MW Solarpark, den ihr da habt, macht ihr dann, keine Ahnung, 15 MW, 30 MWh, die Dimensionierung, sagt ihr, nee, der muss schon größer sein, der muss mindestens, keine Ahnung, 4 Stunden Volllast aufnehmen oder sowas. Was ist da euer
Also
Optimum?
von der Leistungsfaktor ist im Prinzip bei Wind machen wir das 1 zu 1. Das heißt, ein 15 MW Windpark bekommt einen 15 MW Speicher. Bei PV sehen wir den Sweet Spot gerade 80% der AC-Leistung. Und jetzt ist so die Frage, ne? 15 Megawatt Peak PV könnten ja auch nur 10, 9 MW AC sein. Und davon quasi 80% wäre der Speicher. Das ist ein
Ja.
bisschen dann unterdimensioniert oder kleiner dimensioniert.
Macht Sinn, ja, verstehe ich.
Und wir wollen 4-Stunden-Systeme bauen.
Ja, wäre auch mein Gefühl. Also 2 Stunden ist wahrscheinlich zu gering, weil, aber 4 Stunden, ist das optimal oder sagt ihr, das geht technisch gerade und eigentlich würden wir 5 oder 6 viel lieber haben?
Nee, das ist eine reine, dadurch, dass wir ja auf den Speicher optimieren, tatsächlich waren jetzt lange Zeiten, also die letzten Monate, wo wir uns das angeschaut haben, wären wir tatsächlich eher auf 2-Stunden-Systeme gegangen.
Okay.
Weil mit 4 Stunden verdoppel ich ja quasi meine Investitionen, aber den Umsatz, der steckt nicht ganz mit so schnell. Und wir müssen natürlich als, ne, Unternehmen, das irgendwie am Markt teilnimmt, versuchen, die wirtschaftlichste Variante zu finden. Dadurch, dass die Speicherpreise jetzt aber nochmal ein bisschen gesunken sind, ist jetzt unser Ziel, alle Grünstromspeicher mit 4-Stunden-Systemen auszurüsten.
Okay.
Genau, ich kann die Intention verstehen und aus Sicht, wenn ich gemeinsam eine PV und einen Speicher bauen würde, aus einer Hand, würde ich auf jeden Fall auch 4, 6 Stunden machen, denn ich versuche ja das Gesamtkonstrukt dann zu optimieren. Im
Ja.
Neubaufall ist das auf jeden Fall der Case, weil ich will ja so viele Stunden wie möglich retten. Auch wenn der Speicher dann ein bisschen weniger wirtschaftlich ist, hole ich so viel mehr Kilowattstunden bei raus, dass ich am Ende die ja vergütet bekomme. wir gehen ja an den Bestand. Ne? Das heißt, die Anlagen existieren schon und haben heute quasi ihren Business Case, der mehr oder weniger funktioniert, je nachdem, wann die gebaut wurden. Und hier kommen wir im Prinzip rein und sagen, okay, jetzt bringen wir den Speicher mit, wir investieren da rein und wir geben dir eben diese zweite Erlösquelle. Und wir haben das jetzt mal simuliert, selbst mit einem 2-Stunden-System in dem PV-Park, leiten wir im Prinzip ungefähr 30% der erzeugten Energie über den Speicher um.
30%, krass.
Genau, und das ist ein 2-Stunden-System. Bei einem 4-Stunden-System kann das natürlich noch viel mehr werden. Und ja, wenn man sich jetzt anschaut, neuere Parks, ne, aus auch 25, 24, die, glaube ich, schon nach einer Stunde in den anzulegenden Wert verlieren, für die ist das richtig Geld.
Ja, das glaube ich. Aber es
Genau.
beschneidet natürlich, wir haben ja vorhin über den Multi-Market-Ansatz gesprochen, die Vermarktungsoption. Das heißt, ihr seid ja im Grünspeichersegment nur noch im Day-Ahead und im Intraday wahrscheinlich aktiv, oder?
Genau, Regelenergie machen wir dann nicht, weil das bedeutet ja auch, wir müssen irgendwie Energiemengen vorhalten.
Ja.
Vielleicht ist das langfristig der Weg, heute ist das nicht so. Heute fahren wir die Speicher wirklich voll am Markt. Wir gucken uns an, wie entwickeln sich die Day-Ahead und dann die Intraday-Preise. Und dann entscheiden wir im Prinzip, welche Kilowattstunde aus dem Speicher wollen wir speichern, welche nicht. Und wann wollen wir die wieder entspeichern. Und das Ganze ist für die Betreiber eigentlich eine gute Sache, ne? Es gibt keinerlei Einschränkungen. Wir sagen auch, wir würden niemals deine PV- oder Windparks abregeln, nur weil wir jetzt quasi den Speicher befahren wollen. Du hast immer Vorrang, wir sind immer nachrangig. Und genau, da können gute Summen auch für die Betreiber rumkommen. Ne? Wir sehen zum Beispiel mit einem Grünstromspeicher, bewegen wir uns ungefähr bei 120, 140.000 Euro pro MW, die wir wirtschaften können. Und davon geben wir natürlich ein Stück vom Kuchen dann an den Betreiber ab.
Das ist ganz schön auskömmlich. Ich habe, also ich glaube, die Indizes, diese Batteriespeicherindizes, die sind tatsächlich nicht so hoch, oder? Ich habe das gar nicht richtig im Kopf. Ich glaube, die waren jetzt knapp sechsstellig nur noch zum Teil. Mit, glaube ich, das falsch.
Also, keine Ahnung, ich weiß, bei Graustromspeichern sind, glaube ich, so die Forecasts von Aurora, Enervis, wie sie alle heißen, liegen so im 200.000-Euro-Bereich. Genau. Und im Grünstromspeicher sind die noch kleiner, da kriegst du dann Forecast für ungefähr 75, 80. Aber ja, das ist bankable, das ist Forecast, das ist konservativer. Wir sehen das quasi durch die Backtests. Und jetzt ist immer die Frage, ne? Wir haben gesehen, 24 war besser als 25. Jetzt haben wir 25 und die nächste Energiekrise ist quasi da. Mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt, ne? Momentan sieht es ja so aus, als ob doch wieder ein paar Schiffe durch dürfen. Aber ich glaube, man muss sich einfach mal lösen von diesem, wir kommen wieder in diese schöne alte Welt. So Energiekrisen kannte man, also meine, ich bin ein bisschen, ne? Ich bin jetzt Anfang 30. Für mich war das erste Mal so richtig klar, okay, wir haben hier ein krasses, als Russland, ne, im Prinzip gesagt hat, okay, es gibt kein Gas mehr, dann war es so richtig, bam. Davor
Du
war
hast
das für mich
2008
alles
nicht
irgendwie nicht
mitgemacht.
so, bitte?
Du hast 2008 noch nicht mitgemacht. Da war ich ja tatsächlich schon dabei und das war auch
Da war ich 16,
ja krass. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, was da für Hamsterkäufe gemacht worden sind. Kohle noch zu, weiß nicht, 200 Euro die Tonne oder sowas oder Dollar oder sowas. Man dachte, man muss es sichern, man kriegt sonst nichts mehr auf dem Weltmarkt. Und dann ging es auch wieder runter und man hatte diese teuren Kohlemengen und Gasmengen und was man nicht alles gesichert hat, den
Ja,
Weltmeister.
und man, also ich finde das ja so faszinierend. Ich kann, das ist schon lange her, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr präsent, als ich hier saß und meine Heizung nur noch auf 18 Grad hatte, wenn man nicht wusste, kommt man durch den Winter. Davon habe ich irgendwie 2025 hat das schon gar keiner mehr gesprochen, ne? Und plötzlich hieß es, okay, Verbrenner sind wieder super und meine Gasheizung muss ich auch nicht ausbauen, ne? Das heißt, das sind irgendwie 3 Jahre dazwischen. Man vergisst das dann doch immer relativ schnell und ich glaube, heute in der Welt, in der wir jetzt leben, wird das sehr, sehr öfter viel, also wird das mehr und öfter präsent sein, dieses, okay, irgendjemand, es ist halt mittlerweile auch so eine geopolitische Waffe, so ein bisschen, ne? Das ist jetzt,
Richtig.
ja, schwierig.
Der Nervenschnitt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, war jetzt bei 144.000 Euro pro MW tatsächlich, bezogen auf 2025. Neuere Zahlen habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Also insofern ist das gar nicht so weit weg von dem, was die Graustromspeicher im Augenblick machen. Letzte Frage dazu noch. Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass auch die Grünstromspeicher in Zukunft am Regelenergiemarkt teilnehmen können, weil gesagt wird, sinnvollerweise, das Asset ist da, Der Netzanschluss ist da. Warum haben wir so eine blöde Regel, dass es da nur so eine Diodenfunktion gibt, dass nur in die andere Richtung fließen darf? Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein?
Also ich schätze die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ein, dass, wie gesagt, am Anfang oder vor einer halben Stunde haben wir auch kurz gesagt, was sich wahrscheinlich durchsetzen wird, anstatt First Come, First Serve, ist Realisierungswahrscheinlichkeit. Also welchem Speicher gebe ich den Netzanschluss, der dann auch tatsächlich kommt und auf den ich nicht 2, 3 Jahre warten muss. Wenn ich jetzt aber, wir bauen jetzt fleißig, ne, fangen jetzt an fleißig zu bauen, wenn ich jetzt 2027, 2028 nach Speichern suche, die am ehesten realisiert werden, dann wird das Portfolio an Grünstromspeichern wahrscheinlich größer sein, die man einfach umwidmen kann. Wenn man die richtig baut, dann sind die auch bezugsready, sage ich jetzt mal. Und dann ist das einfach nur eine neue Trading-Strategie, ne? Das heißt, wir pokern da nicht darauf. Das heißt, unsere Grünstromspeicher, die müssen als Grünstromspeicher über die gesamte Laufzeit funktionieren. Aber wir werden uns natürlich mit den Grünstromspeichern, sollte dieses Realisierungsprinzip auch auf Verteilnetzbetreiberebene eingeführt werden, auch auf Strombezug bewerben, ne? Denn der Speicher ist da. Warum soll man die vorhandene Infrastruktur aus Netzbetreibersicht dann nicht nutzen, ne? Die kennen den Speicher dann, die wissen, wo er steht, der ist schon irgendwie 2 Jahre am Netz. Und dann zu sagen, du kannst jetzt auch Strombezug haben, wäre ja ein einfaches. Anstatt das in ein Projekt zu geben, das jetzt gerade noch irgendwie ein Bauland sucht.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Genau.
Dennis, vielen Dank. Sorry, dass ich da immer wieder so tief reingegangen bin. Es hat mich tatsächlich so interessiert an vielen Stellen. Ist aus deiner Sicht noch irgendwas offen? Weil du hast irgendwann mal das Thema Grünstromspeicher noch reingebracht, dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, Mensch, da wollte ich heute auf jeden Fall drüber sprechen. Das wäre dann jetzt die Möglichkeit, dieses Thema nochmal kurz anzuschneiden.
Nee, mein Appell ist einfach nur, wir brauchen diese Flexibilität. Es kommen nochmal mehrere 100 Gigawatt dazu. Lass uns die Infrastruktur nutzen, die da ist. Das heißt, jeder, der eine PV oder Windpark hat, muss jetzt nicht mit TerraOne sein, aber schaut euch das Thema an. Das hilft der gesamten Volkswirtschaft, wenn wir es schaffen, die günstige Energie vom Mittag irgendwie in die Stunden zu bringen, wo sie mehr gebraucht wird.
Ja, danke für den Appell, Dennis. Danke für das tolle Gespräch und euch weiterhin alles Gute bei TerraOne.
Vielen Dank. Ciao.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.